Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun.
Ja, dann sage ich willkommen. Lieber Patrick Giese, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Visun Podcast, das Spezial in Zeiten von Corona. Das ist eine Spezialserie, die wir gestartet haben, um einmal so mit Leuten aus unserem Umfeld zu sprechen. Und zwar darüber halt, was denn die Auswirkungen sind und wie das weitergeht und hoffentlich auch mit einem gewissen positiven Blick in die Zukunft, denn wir alle wissen, dass das herausfordernd ist, aber hoffen einfach auch, dass wir gestärkt aus der Situation gehen und von daher hoffe ich, dass auch das bei dir so ist. Aber bevor ich zu viel rede, vielleicht schon mal die erste Frage erstmal an dich gerichtet. Ich habe mir ja ein bisschen durchgelesen, auch was es über dich so an Informationen gibt. Und es gibt da eine Bezeichnung, die fand ich ganz interessant. Also zum einen Synchronsprecher, das kenne ich, aber da stand auch Synchronschauspieler. Davon habe ich noch nie gehört, weil ein Synchronsprecher und ein Schauspieler, ist das damit das Gleiche gemeint?
Oder? Das ist damit das Gleiche gemeint, ja. Also die einen möchten gerne Synchronschauspieler genannt werden und die anderen würden akzeptieren auch den Synchronsprecher. Ich habe jetzt einfach mal beides reingegeben, damit auch Google mich mit beiden Einträgen findet.
Ja. Sehr gut. Und das heißt also, da gibt es auch so gewisse, wie soll man sagen, nicht Eitelkeiten, aber es gibt schon auch so unter den Sprechern da auch so, dass man auf bestimmte Dinge auch da Wert legt, wie man es bezeichnet, weil es schon Unterschiede gibt. Ja, also erklär uns doch mal so ein bisschen auf, was es da so gibt, weil du hast, um vielleicht das noch kurz einzuordnen, du hast für uns, für unseren Podcast das Intro auch gesprochen beispielsweise und du machst ja sehr, sehr viele Sachen, also ich war ganz beeindruckt auch, was alles, aber da kommen wir bestimmt später noch zu. Also du steckst ja da sehr tief drin, erzähl doch mal, wie ist das denn in dem Bereich?
Das ist toll, ich liebe das. Vielleicht kleiner Hintergrund, ich bin ja eigentlich kein gelernter Sprecher. Sprecher ist ja auch kein Ausbildungsberuf, also Schauspielen kann man sich ausbilden lassen. Ich bin kein Schauspieler, ich bin ein Darsteller, ich habe 2012 ich bin eigentlich ein gelernter BWLer und ein Kaufmann und viele Jahre als Unternehmensberater unterwegs gewesen. Und habe mir dann irgendwann gedacht, jetzt müsste ich entweder meine Produkte ein bisschen breiter aufstellen und mich selbst breiter aufstellen oder ich suche mir ein anderes Betätigungsfeld. Und wie der Zufall es so wollte, trat in mein Leben jemand, der aus der Sprecherbranche kam, der nämlich Bookings gemacht hat für Sprecher und diese junge Dame meinte, du hast so eine nette Stimme, mach doch mal was damit. Ja. Und dann habe ich mich nach langem Überlegen dazu durchgerungen, einen Workshop zu machen, einen Sprecher-Workshop, wo ich mit vielen tollen, bekannten Stimmen arbeiten durfte. Ich war unter anderem bei der deutschen Stimme von Mickey Mouse und bei der deutschen Stimme von Sarah Jessica Parker aus Sex Education, der Irina von Bentheim. Die gleichzeitig dann auch danach so ein bisschen ihre Mentorenrolle für mich übernommen hat. Und so bin ich dahin und habe mir gesagt, ich gucke mir das mal an. Und dann stand ich an diesem Mikrofon und habe noch kein Wort gesprochen. Und es fühlte sich noch nie etwas richtiger an als in diesem Augenblick. Und ich habe ja nun auch schon einige Jobs hinter mir und das tat gut. Und bin aus diesem Kurs raus, aus diesem Workshop und dachte mir, ich bastel mir jetzt meine Homepage, ich hole mir mal Visitenkarten und dann fange ich mal ganz doof an, Akquise zu machen.
Okay.
Und es hat dann auch ganz gut funktioniert, dann kamen die ersten Aufträge, ich habe dann Telefonschleifen besprochen und habe einen kleinen Erklärfilm gemacht und dann habe ich dort einen Imagefilm gesprochen und dann habe ich einen Voice-Over gemacht für überhörgeschädigte Menschen. Das war ganz toll. Und so hat sich das immer weiterentwickelt und auf einmal kam so in meinen Kopf, ich würde gern synchron machen. Aber als Nicht-Schauspieler ist natürlich Synchron sehr schwierig, weil man ja nur, man hat ja die Stimme und man muss diesen Menschen, dem man dort die Stimme leiht, komplettes Leben einhauchen mit der deutschen Stimme. Und als Nicht-Schauspieler ist das vielleicht ein bisschen schwerer als ein gelernter Schauspieler. Und trotzdem habe ich diesen Schritt gewagt und habe mich mittlerweile, ich bin nach dem Job jetzt seit 2017 hauptberuflich, habe seitdem deutlich viele, viele tolle Produktionen sprechen dürfen. Und man fängt im Synchron, fängt man meistens im Ensemble an. Das heißt, man ist mit anderen Kollegen im Atelier und spricht dort den gesamten Hintergrund und Kleinstrollen. Mhm. Da bestellt dann jemand im Hintergrund einen Kaffee und dann sagt er, ich hätte gerne einen Kaffee, und der Ober sagt, aber gern. Und diese beiden Rollen müssen im Hintergrund gesprochen werden, damit eben auch eine Atmosphäre entsteht in einer Serie, in einem Film. Und damit fängt man an. Und wenn man sich da nicht allzu dämlich anstellt, dann darf man dann auch größere Sachen gerne sprechen. Und das ist bei mir mittlerweile der Fall. Ich habe noch nicht die großen festen Stimmen. Also ich bin noch keine feste Stimme von einem bekannten Schauspieler. Das ist so das hehre Ziel. Da möchte ich gerne irgendwann mal hin. Aber ich habe viele tolle, noch nicht so ganz bekannte Gesichter, die man aber schon sprechen darf und denen man so auf meine Art das Leben einhauchen darf. Und wie gesagt, ich komme immer noch aus der Nicht-Schauspieler-Ecke. Und wenn ich mir angucke, wo ich heute schon stehe als Nicht-Schauspieler, habe ich mich, glaube ich, in dem Sprecherbusiness ganz gut etabliert. Und umso mehr ärgert es mich gerade, und jetzt um den Bogen zu schlagen, umso mehr ärgert es mich gerade, dass ich nicht arbeiten darf.
Ja, das glaube ich gerne, weil das ist natürlich jetzt, das wäre natürlich auch ein Punkt gewesen, den hätte ich jetzt eh angesprochen, also, aber ziehen wir den vielleicht mal vor. Wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Also im Grunde sind, selbst wenn man wahrscheinlich davon ausgeht, dass man oft zu zweit nur in einem Studio sich dann aufhält, also stelle ich es mir zumindest vor, ist auch das natürlich momentan wahrscheinlich sehr eingeschränkt, oder wie muss man davon
ausgehen? Gehen wir mal zu dem Ensemble zurück, oder grundsätzlich zur Synchronarbeit. Also im Atelier ist anwesend in einem separaten Raum ein Toningenieur und ein Regisseur. Mhm. Der Toningenieur ist für den guten Ton verantwortlich, der Regisseur ist für das gute Spiel verantwortlich. Mhm. Und im Atelier selbst sitzt noch der Cutter, und der sorgt dafür, dass das Ganze auch noch lippensynchron ist.
Ja, okay.
Ja, und ich habe ein Buch und gucke mir den Take an, und da steht dann drin, ich hätte gern einen Kaffee bitte. Und ich spreche den, und dann sagt der Regisseur, nee, mach mal noch ein bisschen netter, okay, und lächel mal dabei. Und der Cutter sagt, und ich hätte es gerne noch ein bisschen breiter. Und der Tonmeister sagt, sei mal vorne gleich dabei, du bist irgendwie, hast dich eingeblendet, oder da war ein Schmatzer drauf. Oder, und so gucken alle drei auf einen rauf, damit das Produkt am Ende des Tages schön wird. Im Ensemble sind wir zu mehreren, vor dem Mikrofon auch. Wenn man Rollen spricht, das ist leider die heutige Zeit im Synchron. Das wird so genannt, wird geixt. Das heißt, jeder ist alleine im Atelier. Mhm. Wir haben also keine Anspielpartner mehr. Also wenn wir einen Dialog führen, so wie wir beide, wir können uns jetzt gerade sehen, was der Hörer dann gleich nicht sehen wird. Ich sehe das Bild und ich höre vielleicht den deutschen Ton, was schon meine Kollegin oder mein Kollege gemacht hat. Aber ich habe keinen klassischen Dialog, sondern ich muss darauf reagieren. Mhm. Und der Regisseur hat dafür zu sorgen, dass das am Ende des Tages dann auch entsprechend funktioniert. Ja.
Aber das ist synchron light. Das ist spannend. Also da habe ich in den letzten Tagen viel drüber nachgedacht, dass man ja merkt, dass mit jetzt Teams oder anderen Programmen, mit denen man ja wunderbar miteinander kommunizieren kann und die Videocalls machen kann, dass das ja alles klasse funktioniert, aber eins dabei komplett auf der Strecke bleibt, nämlich Timing. Und ich finde so im 1:1, wenn man jemanden gegenüber sitzt, ist es ja gerade so Timing, was ja unheimlich viel auch so für von der Emotion oder von der Situation her auch mit beeinflusst. Und das geht ja leider komplett verloren durch diesen Zeitversatz, der dann nun mal da ist, dass das nicht so schnell geht. Das muss ja gerade für einen Sprecher ja wahrscheinlich die große Herausforderung sein, dieses Aufeinander-Eingehen, sich im Zweifel auch in die Augen gucken und in dem Moment merken, okay, das ist die eine Millisekunde, die jetzt den Moment ausmacht oder so, ne?
Genau, das ist halt dann die Feinarbeit im Synchron, die dann von dem Sprecher abverlangt wird, eben von dem Charakter, den man dort dann sprechen darf, versuchen alles abzunehmen, was er gerade in dem Augenblick mit seinem gesamten Körper tut.
Ja.
Und eine goldene Regel, die man mir ganz früh eingetrichtert hat, ist, schau dem Menschen in die Augen. Mhm. Guck dem nicht auf den Mund. Das kriegst du. Synchronsprechen ist gar nicht so schwer, also wurde so gesagt. Aber wenn du in die Augen guckst, dann siehst du, was derjenige fühlt und was er gerade sagen möchte. Mhm. Weil entweder ist die Augenbraue zusammen oder sind ein bisschen runtergehangen. Und wenn dann noch der Mundwinkel ein bisschen noch dazukommt, dann strahlen die Augen ein bisschen mehr. Dann kann man eine ganze Menge abnehmen. Und dann kriegt man auch diese besagte Millisekunde vielleicht auch ganz gut transportiert. Und wenn man sich eine gute Synchronisation zeichnet sich ja dadurch aus, dass man nicht merkt, dass es synchronisiert ist.
Ja.
Und wenn man sich die guten Hollywood-Schauspieler anguckt, die dann auch eine tolle deutsche Stimme haben, man hat das Gefühl, dass ein George Clooney und ein Brad Pitt mit Deutsch sprechen, ne? In deutschen Stimmen sprechen. Mhm. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die eigentlich eine andere Sprache sprechen, ne? Weil wir das so gewohnt sind und weil das einfach gut gemacht ist. Ja, weil die toll drauf liegen, weil die passen und die nehmen auch diesen Charakter von diesen Menschen ganz doll wahr. Ne?
Kannst du denn eigentlich noch Filme gucken? Kannst du noch Filme gucken, ja, ohne darauf zu achten? So?
Ja, ich gucke mittlerweile ganz viel und sage dann immer, ach, guck mal, der Kollege hat auch wieder mitgesprochen und ja, die Kollegin hat auch wieder mitgesprochen. Ach, das hat er schön gemacht. Also ich bin dann schon eher so in einer Meta-Ebene vielleicht. Ja. Ja. Aber ich kann mich auch ganz gut fallen lassen. Also es kommt natürlich auf das Produkt an. Ne? Mhm. Also wir sind natürlich in den jetzigen Zeiten ganz viel auf Netflix und auf Amazon und wir gucken viele Serien und viele Filme. Vieles auch nicht so toll, muss man sagen, und einiges ist aber wirklich gut. Mhm. Und da lasse ich mich dann auch gerne fallen und dann achte ich nicht auf die Synchronität, ja, oder auf wer es gemacht hat. Aber so bei den normalen Serien, wo man vielleicht auch selber mitgesprochen hat, dann hört man so, ach, guck mal, mit dem hast du also gesprochen. Weil das kriegt man ja vielleicht gar nicht mit. Ne? Dann hört man das nur mit dem fertigen Produkt und denkt so, ach ja, schau mal, das passt ja schön.
Ja. Aber sag mal, so Jobs, ich sag mal, sowas wie ein Artikel oder vielleicht auch sogar ein ganzes Hörbuch wäre ja zumindest mal theoretisch möglich, das auch selber aufzunehmen. Ist das was sich so verlagert auch gerade so, dass man da so quasi so eine One-Man-Show ist und solche Dinge dann quasi abliefert, so inklusive des gesamten Prozesses?
Also um vielleicht nochmal den Bogen zurückzuschlagen, die Synchronhäuser haben sich geschlossen in Berlin entschieden, diese zu schließen, bis zum 20. April erst einmal. Mhm. Weil es eben auch bestätigte Corona-Fälle gab in unserem kollegialen Umfeld. Und da haben dann die Synchronstudios gesagt, einheitlich, wir schließen erst einmal, um die Infektionsraten einfach mal klein zu halten und die Kette dort zu unterbrechen, dass eben nicht noch mehr passiert. Mhm. Von daher sind wir, was das Synchron gerade angeht, alle auf der Wartehalterlinie. Ja, das ist so, wir würden alle gern losfahren und es gibt auch Anzeichen, dass es zum 20. wieder losgeht. Mhm. Da scharen wir schon alle mit den Füßen, weil wir gerne wieder zurück ins Atelier wollen. Mhm. Die Firmen sind auch ganz rührig, also die bauen Plätze und dann wird der Regisseur vielleicht per Schalte zugeschaltet und der Cutter sitzt ähnlich wie jetzt bei der Apotheke oder bei Rossmann hinter einer Plexiglasscheibe. Ja, und alles wird desinfiziert und es wird gelüftet und es wird abgewischt und dass eben das Infektionsrisiko so klein wie möglich gehalten wird und dann werden auch keine Mengentermine mehr gemacht, sondern jeder kriegt dann seinen Zeitslot, wo er dann hingehen kann und dann eigentlich keinen mehr trifft. Mhm. Ja. Und da schauen wir mit den Füßen und da freuen wir uns, wenn es am 20. tatsächlich bestätigt weitergeht. In der Zwischenzeit versucht jeder natürlich, sich irgendwie mit irgendwelchen Jobs über Wasser zu halten. Mhm. Ich habe das große Glück, dass ich in diversen Agenturen noch gelistet bin, wo dann vielleicht nochmal eine Anfrage kommt, ich hätte hier ein Voice-Over für dich. Mhm. Das wird dann nicht in einem Synchronstudio, sondern in einem Tonstudio gemacht, wo eh nicht so viele Leute zusammenkommen. Und wenn dann die Befindlichkeiten bei dem Auftraggeber gar nicht so groß sind, dass man Angst hat, sich anzustecken, dann kann man auch produzieren. In den Synchronstudios, wie gesagt, ist jetzt erstmal Pause-Taste. Und so guckt man und versucht, Dinge einfach aufzubereiten, einfach sie wieder am Markt zu positionieren. Und ich schreibe beispielsweise meine Kontaktlisten von Tonstudios, die ich noch nicht angeschrieben habe, die ich noch akquirieren möchte. Ich werde meine Webseite noch ein bisschen weiter basteln und nochmal schön machen. Da ist noch, du hast es ja gesehen, die ist nicht mehr ganz so aktuell. Ja, sind fehlen ein paar Sachen, die schönen Sachen. Aber die häusliche Arbeit, die hier so ansteht, die dann man ja auch wahrnimmt, ne, in so Zeiten, man sitzt zu Hause und denkt sich so, man könnte jetzt mal ein Sideboard aufräumen. Und dann fängt man an, ein Sideboard aufzuräumen und merkt, wuppdiwupp, ist ein Tag vorbei. Ja, ja. Ich war gestern, hatte das große Glück, gestern für eine Doku nochmal ein bisschen zu voice-overn, bei so einer kleineren Firma, kam nach Hause, wollte mich gemütlich auf die Couch setzen und sitze und trinke einen Kaffee. Und dann kommt meine Lebensgefährtin und sagt, ich glaube, unsere Waschmaschine piept. Und dann guckten wir beide und dann hatte die einen Fehler und dann haben wir festgestellt, das Flusensieb müsste gereinigt werden. Das war dann am Ende des Tages eine 4-stündige Operation am offenen Herzen, weil das Flusensieb so verstopft war, dass wir es gar nicht aufgekriegt haben. Und dann musste ich diese Waschmaschine auseinanderbauen. Und dann war der Nachmittag gestorben. Ich wollte eigentlich meine Listen schreiben und meine Webseite basteln und dann habe ich Waschmaschine repariert. Und so schlägt man sich von Tag zu Tag durch und findet immer wieder neue Möglichkeiten, angenehme Dinge zu machen und weniger angenehme Dinge zu machen. Okay. Ja, man mistet aus. Ich habe einige Sachen auf eBay Kleinanzeigen rausgestellt. Receiver, Teufelboxen, DVD-Player.
Also hast du ein bisschen zu Hause jetzt für Ordnung gesorgt.
Genau, ich werde jetzt weniger sprechen. Ich mache jetzt einen Kleinhandel. Einen kleinen Einzelhandel mache ich jetzt auf und die Leute können bei mir hier oder, gebrauchte Ware kaufen.
Oder du berätst, wie man seine Wohnung halt ordentlich hält, ne?
Ja, da gibt es ja auch schon den einen oder anderen.
Genau, Marie Kondo könntest du ja vielleicht beehren. Marie Kondo, genau. Du sag mal, und ich habe gelesen, also dein stimmliches Alter liegt zwischen 20 und 50. Jetzt ist ja. Es so, als jemand, der vergleichsweise aus einer ähnlichen Generation auch kommt wie du, haben wir ja alle mit den drei Fragezeichen ja so Sprecher irgendwie im Kopf, die ja auch auf Tour sind und die, ich weiß, die sind ja wahrscheinlich, also mal mindestens.
Die sind unser Alter, die sind ja. ein bisschen über 50.
Ja, ja, ne? Ja. Also, und wie kriegen die das hin oder ist das ganz normal? Ich habe mir da ja nie Gedanken zu gemacht. Wie kriegt man das denn hin, so ein Alter quasi beizubehalten? Man kriegt ja eigentlich mit dem Alter ja eine etwas andere Stimme, vielleicht ein bisschen sonorer. Wie machen die das?
Also, wenn ich mich mit dir unterhalte, dann ist das meine normale Sprechstimme. Mhm. Jetzt kann ich mich natürlich ein bisschen tiefer machen und ein bisschen weiter unten sprechen, dann wird das ein bisschen älter. Oder aber ich kann ein bisschen weiter oben sprechen und dann klingt es ein bisschen heller. Ah, und,
die geben sich einfach Mühe, da immer auch oben zu bleiben quasi.
Einfach ein bisschen oben zu bleiben und einfach ein bisschen den Kopf nach oben zu strecken und gefühlt so oben zieht einer den Kopf so nach oben. Ja? Und dann kommt man automatisch in so eine Körperhaltung, wo die Stimme auch ein bisschen mehr in der oberen, im oberen Brustbereich sich befindet. Wenn man seine normale Stimme, das ist die Indifferenzlage, glaube die heißt so, die merkt man, wenn man die Hand auf das Brustbein legt und es vibriert, wenn man spricht. Ja. Das ist die normale Stimmlage. Ah, okay. Und dann kann man sie weiter runterlegen und dann kann man sie aber weiter oben hinpacken. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, 20-jährige Jungs zu sprechen. Aber die Irina von Bentheim, die hat mich interessanterweise vor einem Jahr hat sie mich auf einen tollen Charakter besetzt in einer Serie auf Netflix, die nennt sich Sex Education. Mhm. Und dieser Typ ist eigentlich ein Schüler, aber der Schauspieler selbst ist, glaube ich, auch schon Mitte 20.
Okay.
Der aber einen Schüler spielt, 17-jährigen Schüler, und jetzt wird der von einem 50 Jahre alten Mann synchronisiert. Damals war ich noch 49, also. Und das hat scheinbar ganz gut funktioniert. Ja, und man merkt es nicht.
Ah, okay.
Da kann man auch, glaube ich, tontechnisch an den Turntables für den Tonmeister gibt es dann auch noch Möglichkeiten, da irgendwie am Mitten reinzuschrauben und ein paar Bässe rauszunehmen. Und dann klingt das alles ein bisschen leichter und ein bisschen weicher. Und, ja, okay. Aber man versucht natürlich, sich der Rolle anzupassen. Ne? Also wenn ich einen Arzt spreche, der in den 40ern liegt, dann muss ich den natürlich von der Haltung ein bisschen anders positionieren bei mir auch, damit er eben auch echt rüberkommt. Ne? Und das ist so Körperlage. Also man versucht sich dann irgendwie zu orientieren. Und die Jungs von drei Fragezeichen, ich glaube, die sind alle jetzt schon Mitte 50.
Ja, ne? Ja?
Mhm. Lustig, ich habe letzte Woche beim Putzen, habe ich mir eine ganz neue Folge auf einem Streamingdienst angehört. Und natürlich sind die erwachsener geworden. Aber wenn man die Augen schließt und sich fallen lässt, dann ist halt Justus Jonas immer noch ein 15 Jahre alter People.
Ja,
ne? Also der Oliver Rohrbeck, der ist ja nun auch schon ein paar Tage älter und der macht den Job ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Der hat ja auch schon vorher viel Synchronarbeit geleistet. Ja, Carlsson vom Dach hat da auch, glaube ich, mitgesprochen.
Hey.
Ja. Das ist so die ganz alte Sprecherriege, so mit denen wir groß geworden sind.
Ja, genau.
Das sind natürlich auch für mich große Vorbilder. Ne? Wobei aus der größeren Vergangenheit, da sind noch diverse andere Stimmen, die mich noch so ein bisschen immer packen. Ja. Ja.
Aber
der Günther Hoffmann.
Aber das muss doch für dich jetzt auch eine spannende Phase sein. Also klar, jetzt durch Netflix und Co. wird sehr viel serieller produziert. Das heißt, im Zweifel, wenn man dann irgendwo dabei ist, dann kommt Staffel über Staffel über Staffel über Staffel und man hat natürlich eine andere Situation als vielleicht in der Vergangenheit, wo man mal einen Film, das wahrscheinlich ein sehr abgeschlossenes Projekt dann ist. Also
genau.
Ist in dem Sinne bestimmt auch wahnsinnig spannend. Aber sag mal, wenn du das jetzt so vergleichst, also also die Arbeiten, die du so machst, Werbung, im Funk arbeiten, Trickfilme beispielsweise, also so wirklich die Bandbreite ist ja riesig. Was ist so für dich so das Schwierigste zu sprechen, also was ist die größte Herausforderung?
Ich glaube tatsächlich, für mich ist die Werbung ist tatsächlich eine Herausforderung, weil der Kunde ja meistens aus nicht nur aus einer Person besteht, sondern da sitzen irgendwie zwei oder drei und jeder hat eine bestimmte Vorstellung. Und oftmals ist es so, dass die zwar eine Vorstellung davon haben, wie sie es gerne hätten, aber sie es nicht transportieren können, was sie gerne hätten.
Biet mir mal was an,
dann heißt es dann immer, oder was? Ja, biet mir mal was an. So, dann bietet man was an und dann sagt, ja, das war ja schon mal ganz schön, aber könntest du es ein bisschen flotter, ein bisschen sportiver, könntest du es ein bisschen dynamischer? Und der Zweite sagt dann, also ich fände eigentlich, wir könnten ein bisschen Tempo rausnehmen. So, und dann wird schon schwierig, ne? Also wie man es so sagt, man trifft drei Anwälte und wir haben vier Meinungen am Tisch. Mhm. Ja. So ist es irgendwie auch in der Werbung. Im Synchron ist es relativ schlicht, weil man sich an der Haltung des Vorgespielten schon orientieren kann. Mhm. Ich mache sehr viel Voice-Over, auch dort habe ich das Original. Ich weiß, wie der Mensch tickt, was der von sich gibt und kann mich an dieser Schnur so ein bisschen langhangeln. Sachtexte mag ich sehr gerne, also wo ich sehr trocken bin. Ich habe auch unter anderem, weiß ich gar nicht, ob das da schon steht, eine Audiodeskription gesprochen. Mhm. Für sehgeschädigte Menschen habe ich den Film erklärt.
Also den kompletten Film durchgehend, während er läuft.
Den kompletten Film, neben den Dialogen dann erklärt. Ne? Also die Tür geht auf, ein Mann im schwarzen Anzug betritt den Raum.
Aber das muss man alles vorbereiten, das kannst du jetzt nicht spontan machen, oder? Also während des Films das, was du siehst, zu beschreiben?
Nee, ich habe also sozusagen auf das Bild, ich habe dann mein Skript gehabt und habe dann auf das Bild draufgesprochen und waren ja meistens kleinere Passagen, wo es dann erklärt wurde. Und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, weil da musste man nicht viel drüber nachdenken, was man tut, sondern das war eine sehr sachliche Ebene. Das liegt mir auch sehr gut. Die große, große Kür sind tatsächlich die Hörbücher. Das ist da habe ich auch schon meine. Das ist viel. Man spricht ja so ein Hörbuch auch nicht an einem Tag ein. Ne? Da nimmt man sich ja dann auch entsprechend Zeit. Ich habe letztens, vor zwei Jahren, durfte ich ein Hörbuch einsprechen, ein zweites Hörbuch von dem gleichen Autor. Das sind so in romanartig verpackte Sachthemen. Das eine ging um Kommunikationsstrategien und um Management. Und das zweite ging, weiß ich gar nicht mehr. Und es sind rund 300 Seiten und die spricht man dann, braucht man zwei Tage zum Einsprechen. Ja, da setzt man sich dann hin und dann.
Das hört sich ehrlich gesagt schnell an. Also da, ich würde denken, 300 Seiten, da bräuchte ich schon zwei Tage, um die zu lesen.
Man geht ja nicht unvorbereitet hin, ne, sondern man hat ja das Buch vielleicht schon zwei, dreimal vorher gelesen, dass man auch weiß, okay, den und den Bogen nimmt das gerade. Da geht man also nicht unvorbereitet hin. Und dann geht es auch. Ne? Kommt natürlich auf die Produktion drauf an. Ne? Was, wenn das eine Game of Thrones Buch, das der erste Band beispielsweise, ich weiß gar nicht, der war glaube ich 10 cm dick, sehr klein geschrieben, den spricht man mal nicht eben in zwei Tagen, sondern da ist man dann glaube ich eine gute anderthalb Wochen, zwei Wochen glaube ich beschäftigt. Also könnt ihr mir gut vorstellen. Jeweils aber, 6 Stunden.
Aber gerade beim Sprechen, also vielleicht mal kurz dazu, also beim Vorlesen meine ich, ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, fehlerfrei so ein Buch zu lesen. Also fehlerfrei im Sinne von, du musst ja wirklich dann immer wieder ansetzen, sobald du auch nur so Kleinigkeiten merkst, dass sie nicht gelungen sind, oder? Weil, also das Sprechen ist ja das eine, aber so dieses flüssig Lesen ist ja wirklich auch was, das muss man wahrscheinlich echt lange üben, oder?
Das kann man üben, ja. Also das habe ich auch ganz zu Anfang, als ich angefangen habe, als Sprecher da zu sein, habe ich mir jeden Tag bestimmt eine halbe Stunde laut vorgelesen, selber. Ja, das tue ich, wenn ich Zeit habe, immer noch, ja, um einfach geschmeidig zu bleiben mit der Kauleiste, dass das auch alles gut flüssig funktioniert und dass eben auch der Geist auch die Worte erfassen kann.
Ja, weil, genau.
Manchmal liest man ja was und dann dichtet man ja auch gerne mal was dazu. Ja, dann, also das ist mir ganz zu Anfang aufgefallen, ich habe dann was gelesen, laut gelesen, habe dann einfach getextet. Da standen auf einmal Worte, die da gar nicht waren. Und das Gehirn eben zu trainieren, wirklich das, was da steht, zu lesen und dann eben auch noch mit der entsprechenden Haltung, dass es auch noch schön klingt und der Zuhörer auch noch Interesse hat, auch noch weiterhin zuzuhören, das ist schon eine Herausforderung, aber das kann man alles trainieren. Das ist wie eine Fremdsprache lernen eigentlich. Ne? Wichtig ist, dass man den Sprachfehler, den man vielleicht hat, so klein wie möglich hält. Ja, das ist, wenn man jetzt die ganze Zeit ein S-Laut hätte irgendwie, und es würde nur pfeifen, wird es mit einer Sprecherkarriere wahrscheinlich schwierig. weil die Rollen schon ein bisschen sehr rar sind dann. Mhm. Aber wenn man einigermaßen sauber sprechen kann und artikulieren kann, dann sollte das auch machbar sein. Aber es ist halt ein Training, ne? Genauso wie Atemtraining, das muss man, das ist mein Werkzeug, ne? Die Zunge, mein Gaumen, mein Mund, meine Lippen, mein Atem, das ist mein Werkzeug und das muss ich geschmeidig halten.
Kommen wir mal zum Thema Ehrfurcht. Also ich denke mal, dass du von der Generation her ja doch mit Star Wars aufgewachsen sein dürftest. Und macht's das ein bisschen schwieriger dann, wenn man sowas dann spricht? Also hat man da irgendwie so größeren Respekt vor als vor was anderem oder kannst du das komplett ausschalten und sagen, das ist jetzt halt ein Job?
Das ist tatsächlich eine süße Geschichte, auf die du mich ansprichst. Als ich angefangen habe im Synchron, habe ich meine Synchronrunde gemacht, das nennt man so, da stellt man sich dann vor bei den Aufnahmeleitern. Ja. Ich wusste, die eine Firma hier um die Ecke am Hohenzollerndamm in Berlin, die FFS, die macht die Star-Wars-Filme. Mhm. Und dann bin ich zu dem Aufnahmeleiter und habe gesagt, pass auf, hier ist meine Vita, habe noch nicht so viel gemacht, aber ich habe einen ganz großen Traum. Mhm. Ich würde gern bei Star-Wars dabei sein. Und ich weiß, dass du Star-Wars machst und wenn du an mich denkst, wenn es denn soweit ist, dann wäre es cool. Und dann hat er wirklich mit einem ganz dicken Stift hat er auf meine Vita oben Star Wars draufgeschrieben. Und ein halbes Jahr später bekam ich eine Voranmeldung für ein Ensemble und ich durfte dann tatsächlich zu den Synchronarbeiten, die letzten Jedi, durfte ich dann dazu. Mhm. Und sag's einfach mal so, wie es war. Ich habe mich gefreut wie ein Kind beim Kacken. Das war großartig. Es war Ehrfurcht, ja, aber eine ganz große Freude und eine ich bin dabei, ich darf bei diesem epischen Werk, darf ich ein Teil sein. Ja. Und habe mit vielen netten Kollegen den Tag verbracht. Wir waren, glaube ich, 9 Stunden waren wir dort im Atelier, haben den ganzen, die Rebellen und die Stormtrooper und hier und da haben wir gemacht. Und dann gibt es die eine Szene, wo dieser Widerstandskreuzer nur noch mit einer Besatzung sich umdreht und auf diesen großen Mega-Sternenzerstörer losfliegt. Mhm. Und auf dem Mega-Sternzerstörer sitzt ein Mann in einem Stuhl und der dreht sich über seine rechte Schulter und sagt zu seinem Chef, der Widerstandskreuzer bereitet sich auf den Sprung in den Hyperraum vor. Und diesen Satz durfte ich sagen. Und der war im Kino auf der großen Leinwand und ich saß mit meinen Kindern da und meine Kinder so,
jetzt kommt's.
Ist Star Wars. Und dann guckt man, das mache ich mittlerweile, wenn ich ins Kino gehe, also es mal schaffe, ins Kino zu gehen, dann bleibe ich auch sitzen, weil am Ende kommen ja die deutschen Stimmen und wer es gemacht hat. Ah. Und das ist tatsächlich für mich so eine anerkennende Geschichte, dass die Kollegen, die haben sich viel Zeit dafür genommen, viel Arbeit reingesteckt, dass man denen so ein bisschen, so einen kleinen leichten Applaus oder zumindest einen gedanklichen Applaus zukommen lässt. Und dann haben wir gesessen und dann stand dann tatsächlich mein Name da waren ganz viele weitere Sprecher und dann stand mein Name im mittleren Block, in der mittleren Zeile und das war dann schon ein tolles Gefühl, aber nicht so ehrfürchtig, aber schon sehr befriedigend und sehr, sehr, sehr herzschlagend, sage ich mal. Das war ein tolles Gefühl. Und ich durfte, bei Mandalorian durfte ich auch mitsprechen und beim 9. Teil habe ich auch wieder mitsprechen dürfen. Also,
okay.
Es ist eine tolle Sache. Also das war mir so ein ganz persönliches Kirschenessen. Ja, das ist so ein ähnliches Thema ist ja leider jetzt verschoben worden auf November. Ich habe natürlich auch, wie jeder andere, der Ausstrahlungstermin wurde ja auf November verschoben. Die Ensemblearbeit sollte im März schon stattfinden. Mhm. Im März wurden dann die Ateliers geschlossen und demzufolge wurde dann auch das Ensemble für den James Bond nicht gemacht. Das liegt jetzt alles dort und muss dann irgendwann produziert werden und in der Hoffnung, dass ich dann auch wieder angerufen werde und dann heißt es, okay, du darfst jetzt mal James Bond vielleicht einmal auf die Nase hauen und darfst dann aber dermaßen vermöbelt werden, dass du dann auch stirbst. Aber das wäre mir auch egal. Ja? Hauptsache, ich darf dabei sein und darf James Bond auf meine Vita schreiben.
Ja, ja, klar. Das sind ja natürlich auch wirklich so Marken, die weit über so einen kurzen für so einen kurzen Peak, wie Filme das ja haben, das sind ja Marken, die bleiben ja Jahrzehnte. Also man wundert sich ja, dass man ganz selber genau als Kind mit Star Wars gespielt hat und die Kinder das immer noch tun oder wieder tun, wie auch immer. Ja. Sag mal als letzte Frage, wie hat sich denn so in den letzten Tagen dein Medienkonsum verändert oder wie sieht der aus aktuell?
Er hat sich ein bisschen verschoben. Also interessanterweise habe ich das Gefühl, dass ich tatsächlich weniger vor dem Fernseher sitze. Ja, wir suchten nicht mehr ganz so viel.
Ja? Nein, wir sind ja TV-Vermarkter, von daher, das höre ich nein, natürlich also, nicht gerne, aber wir sehen
ja nichts. Der TV findet schon statt, aber wir sind eh nicht so eine TV-Schauer, weil ich habe das Gefühl, dass egal welchen Kanal ich anmache, ich um Corona nicht mehr rumkomme und ich mich davon so mal ein bisschen auch mental freischaufeln möchte. Also es gibt für mich auch andere Themen, die mir wichtiger sind. Ja? Meine Tochter hat beispielsweise nächste Woche Montag Geburtstag, die wird 19. Und das liegt mir am Herzen, dort zu sein, weil ich bis jetzt zu jedem Geburtstag da war. Und ich glaube, mein Umgangsrecht und mein Sorgerecht berechtigt mich dann schon, den Geburtstag mit meiner Tochter zu verbringen. Also Kontaktsperre hin oder her. Ich glaube, ich werde da hinfahren und mit meiner Tochter den Geburtstag feiern. Aber was sich gerade verschoben hat, also wir sind ganz viel, ich habe einen Stammtisch, den treffen wir uns immer montags. Wir gehen eigentlich immer in eine Schöneberger Kneipe, immer montags für zwei Stunden, drei Stunden und schnackeln über Fußball, über Arbeit, über Frauen, über Reisen, über alles Mögliche, über Filme. Und jetzt findet das gerade tatsächlich online statt. Wir treffen uns dann um 20 Uhr, jeder mit einem Döschen Bier oder mit einer Flasche Bier und einem kleinen Schnäpperkin und kommen zusammen und sehen uns alle gegenseitig und plaudern miteinander. Und dann wird ein Bildschirm geteilt, dann zeigt der, guck mal, ich habe was Lustiges gefunden, dann zeigt er das auf dem Bildschirm, alle gucken und sagen, oh, toll. Ja. Und das Handy findet auch immer noch statt, aber es liegt auch mehr bei der Seite. Also wir sind tatsächlich eher so face-to-face, was eine Zeit lang überhaupt nicht stattgefunden hat. Ne? Also es hat sich irgendwie verschoben und das finde ich sehr spannend. Also habe mit meiner Mama gefacetimed, habe mit meinem Papa gefacetimed, habe mit meinem Schwiegervater gefacetimed. Gestern habe ich mit einem Kollegen 3 Stunden lang gefacetimed. Das war total toll. Also das ist, so hat sich das verschoben und da brauche ich kein Fernsehen mehr. Aha. Ja, oder Netflix, weil da läuft eh gerade nichts Interessantes, was mich gerade so dermaßen zieht. Ja. Ja, das ist so, man versucht, man kommt ja nicht drum herum. Ne? Also das ist, wir haben nur dieses eine Medium jetzt gerade, Video und Ton, um mit Leuten im Kontakt zu bleiben. Und das nutzen wir natürlich auch aus. Ne? Umso dankbarer bin ich natürlich, dass ich nicht alleine bin. Ich habe eine tolle Frau an meiner Seite, die interessanterweise auch gerade zu Hause ist bis zum 20. April, weil ihre Filiale, die arbeitet bei einem großen Einzelhändler als Store-Managerin und die sind auch verdonnert worden, die Filiale zu schließen. Jetzt sitzt sie zu Hause, hat auch am Tag, glaube ich, 3 oder 4 Telefonkonferenzen mit der obersten Riege, mit der mittleren Riege und dann mit ihrer Riege, mit ihren Leuten. Und dann schließt sie sich immer in dem anderen Zimmer ein und klärt dann die Dinge und dann feiern die, und weil sie sich sehen und weil sie sich daran erfreuen, dass sie sich sehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir im Kontakt bleiben. Also gerade auch sind viele Leute auch in der Branche, die nicht jemanden an ihrer Seite haben, dass man die nicht alleine lässt, sondern sagt, hey komm, lass mal heute skypen, lass mal FaceTime machen, lass mal kurz mal schnackeln. Ja, das tut den Menschen gut.
Also ich glaube auch, also das ist das, was ich die ganze Zeit versuche, auch immer nochmal mir und auch allen in meinem Umfeld klarzumachen, dass wir alle, die zumindest noch ein Stück weit was selber machen können, also bei uns in der Branche geht es gefühlt für uns doch ganz normal weiter, nur halt von zu Hause. Also wir können eigentlich fast alles tun, was wir auch sonst tun, nur dann halt entsprechend jeder zu Hause. Das ist also irgendwo ein Stück weit auch ein Privileg. Das muss man ja auch zu schätzen wissen, dass es überhaupt geht. Weil ich glaube, diese Untätigkeit, die ist 2-3 Tage lustig, aber dann wird es dann auch für viele zu einem Thema, wo man auch irgendwie so ein bisschen frustriert ist, dass man so gar nicht weiter zu irgendwas beitragen kann. Und kann ich total nachvollziehen. Sag mal, Patrick, wenn Menschen dich buchen wollen, wenn Menschen jetzt Interesse daran haben, was du so machst, wo können die dich erreichen? Was ist, was würdest du sagen, wo da die Kanäle der Wahl sind, um mitzubekommen, also was du so machst auch?
Ja, also es gibt eine Homepage, die heißt www.patrickgiese.de. Wenn man mich googelt, Patrick Giese, wie der Riese.
Oh Gott, ich sage die ganze Zeit Patrick, aber es das heißt eigentlich, weil man spricht es Patrick?
Ja, Patrick. Meine Eltern haben gesagt, es ist Patrick. Das ist eine Mischung aus dem Amerikanischen und dem Deutschen. Ah. Also kein Patrick, sondern ein Patrick.
Entschuldige. Aber
ich kann auch mit einem Patrick ganz hervorragend leben. Also du bist nicht der Erste, der es so
ausspricht. Ich hab 2 Jahre lang einen Kollegen, habe ich Andy genannt, der mir irgendwann am Schluss sagte, ich heiße übrigens Andy. Also ich habe da scheinbar ein Talent dafür. Es tut mir total leid.
Alles gut. Ich habe letztens einen Tonmeister angesprochen. Ich sage, Michael, mach's gut. Und er so, ich heiße Martin. Das ist viel schlimmer. Also.
Ja, das stimmt. Ja, aber genau, deine Homepage, genau.
Genau, www.patrickgiese.de. Ansonsten, da findet man auch eine Telefonnummer, über die man mich direkt erreichen kann. Ich habe Agenturen, über die man mich buchen kann. In der Regel läuft es dann auch über eine Agentur bei mir, wenn ich, so wie mit euch, wo es dann eben über andere Kanäle gelaufen ist, dann mache ich das auch gerne selbst, aber in der Regel bin ich ja auch den ganzen Tag irgendwie in Ateliers und kann mich dann nicht darum kümmern, Angebote zu schreiben und wenn dann eine große Geschichte kommt, ich habe jetzt beispielsweise für die Deutsche Anwalt, für das Deutsche Anwaltsinstitut Erklärfilme sprechen dürfen, das ist über eine Agentur gekommen, auf der ich gelistet bin. Die machen für mich die Preisverhandlung, die sagen, das und das möchte der Sprecher gerne haben dafür, die und die Zeit hat er dafür, wann wollt ihr ihn denn gerne haben? Und dann buchen die und ich muss dann nur noch auf meinen Kalender gucken und sagen, ist ja wunderbar, dann komme ich morgen um 14 Uhr zu euch.
Ja, okay. Ja.
Im Synchron läuft es ein bisschen anders, da gibt es eine Buchungsplattform, da gehen die Aufnahmeleiter rein, sehen meinen Kalender und sagen, das hätte ich gern, den und den Termin, da möchte ich ihn gern buchen. Okay. Genau, ansonsten Homepage, Telefon, das sind alles wunderbare Kanäle, über die man mich bekommt.
Dann packen wir das alles mal in die Shownotes mit rein. Und ich sage dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. War sehr interessant, mal so ein paar Einblicke auch zu bekommen, so in das Leben eines Synchronsprechers und Synchronschauspielers. Und ich hoffe, wie gesagt, dass du A, gesund bleibst und B, dass auch für dich es jetzt schnell wieder auch anläuft und losgeht oder weitergeht in der Form, wie es auch vor der Krise möglich war. Und drücke die Daumen für deine Zukunft und werde es beobachten, wie es bei James Bond Star Wars und anderen großen Produktionen mit deiner Stimme ist. Sie wird also auf jeden Fall im Kino jetzt länger sitzen bleiben.
Nee, das ist toll. Das ist den kleinen Respekt, den man den Kollegen zollen kann. Das ist, das tut nicht weh und man hat ja die Kinokarte eh bezahlt. Also von daher kann man auch noch kurz 3 Minuten länger sitzen bleiben.
Das stimmt. Patrick, vielen Dank für deine Zeit.
Kai, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Alles Gute, kommt gut durch die Corona-Zeit und dann sehen wir uns danach vielleicht mal tatsächlich vis-à-vis.
Genau. Vielen Dank.
Das wäre toll. Danke dir. Ciao.